Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ihr Knochen, ich befehle euch, dass ihr euch jetzt wieder sortiert, zum echten Gerippe werdet. Und ich befehle euch, dass Fleisch wächst, Haut überzogen wird und dass ihr wieder lebendig werdet zu einem echten Huhn.
Was hat das mit Pfingsten zu tun? Vielleicht sagt man auf den ersten Moment, ja, das hat ja gar nichts mit Pfingsten zu tun, doch. Nämlich mit dem Predigttext, der heute für Pfingsten ausgewählt worden ist. Und wir werden gemeinsam diesen Text gleich lesen aus Hesekiel. Und bevor wir den Text lesen, zum Hintergrund einfach nochmals zwei, drei Informationen, um besser zu verstehen, um was es da überhaupt in diesem ganzen Umfeld Hesekiels ging. Hesekiel, er war Priestersohn aus der Linie Aarons. Sein Vater hat Busi geheißen, das ist überliefert. Und damit war klar, dass auch Hesekiel in dieser Priesterlinie war. Sein Dienst war vorprogrammiert als jemand, der am Tempel in Jerusalem Dienst tun sollte. Hesekiel war in einer unheimlich bewegten Zeit. Er hat erlebt, wie Nebukadnezar die Macht immer mehr ausgebreitet hat von dem Babylonischen Reich. 605 stand er vor Jerusalem und der König Joachim von Judäa, er hat dann die Stadt freiwillig geöffnet, um der Zerstörung zu entgehen. Nebukadnezar hat die Stadt dann in Besitz genommen, hat Tributpflicht auf Joachim gelegt und hat eine Gruppe von jungen Männern aus dem Königshaus und aus der Oberschicht mitgenommen, darunter unter anderem Daniel und seine Freunde. Nebukadnezar ist dann abgezogen und Joachim hat nach 3 Jahren Tributpflicht diese gekündigt und hat gehofft, dass Ägypten ihm beisteht in diesem Expansionsdrang von Babel. Hat leider nicht funktioniert und dann kam 597 wieder eine Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar. Joachim hat erlebt, dass Ägypten nicht einschreitet und dann hat er die Stadt wieder geöffnet. Nebukadnezar hat die Stadt wieder nicht zerstört, sondern hat Joachim mit seiner Familie deportiert in die Gefangenschaft und 10.000 Menschen, auch wieder junge Menschen aus der Oberschicht, Hoffnungsträger, mit nach Babel genommen. Darunter war Hesekiel. Er hat seine Frau zurücklassen müssen in Jerusalem, hat sie auch nie mehr gesehen, sondern er berichtet dann, dass sie bei der Zerstörung Jerusalems gestorben ist. Die Gruppe wurde dann angesiedelt hier an diesem Ort. Man vermutet es hier, Tel Abib, hat nichts mit Tel Aviv zu tun, sondern eine Stadt in Mesopotamien an einem Fluss namens Ketar. Und dort haben die Juden in einer relativ großen Autonomie leben können. Sie haben dort eigene Besitztümer gehabt, Häuser, Städte mitgebaut, haben eigenes Rechtssystem aufrechterhalten können mit ihren eigenen Gesetzen und damit auch in einer relativ starken Abgeschottetheit gegenüber den anderen. Hesekiel, er erlebt in diesem Exil 593 seine Berufung zum Propheten. Er schreibt es dann ganz bewusst, es war im 5. Jahr, dass Gott seine Hand auf sein Leben gelegt hat, ihn berufen hat. Er war 22 Jahre lang Prophet und er war sowas wie der geistliche Wächter über die Judäer in der Verbannung dort in Mesopotamien, in dem Babylonischen Reich. Und er hat vor falscher Hoffnung und vor Hoffnungslosigkeit gewarnt. Und beides nacheinander. Vor falscher Hoffnung, dass die Menschen gedacht haben, das ist nur ein ganz kurzes Zwischenspiel, was wir hier haben. Und wir werden relativ schnell wieder zurückkehren können. Und wir werden dann wieder in Jerusalem leben können, vereint mit den anderen. Hesekiel hat dem Volk in dieser Zeit deutlich gemacht, ihr werdet eine lange Zeit hier sein, so spricht Gott. Und in dieser Zeit muss sich eure Gottesbeziehung klären. Und er hat den Finger in die Wunde gelegt und hat dem Volk vor Augen geführt, dass ihr hier seid. Das hat damit zu tun, dass ihr euch innerlich von Gott entfernt habt, dass Gott euch nicht mehr erreichen konnte und dass er euch deshalb zerbrochen hat. Und dass er hier in Babel, in diesem babylonischen Reich, in der Fremde für euch diesen Neuanfang anfängt und ihr ihm euch ganz bewusst wieder zuwenden müsst. Das war noch nicht der Fall. Und diese Botschaft der Umkehr haben die Menschen sehr widerwillig gehört. Da haben sie Hesekiel nicht geliebt dafür, auch wenn sie ihn geachtet haben. Und als dann das Volk gehört hat, 587, dass Jerusalem zerstört war, der Tempel verbrannt und dass die meisten Menschen deportiert wurden, entweder in die babylonische Gefangenschaft oder nach Ägypten geflohen sind, und dass damit eigentlich dieser Bezugspunkt der Heimat nicht mehr gegeben ist, hat sich immer mehr Hoffnungslosigkeit ausgebreitet. Immer mehr die Frage, kommt noch was für die Zukunft? Gibt es überhaupt noch eine Chance? Und als dann 20, 30 Jahre vorbei waren in diesem Exil, haben die Menschen aufgegeben, damit zu rechnen, dass es nochmals zurückgibt. Und in dieser Zeit hat Hesekiel diese Botschaft der Hoffnung gepredigt. Gott fängt neu mit euch an. Es wird eine Rückkehr geben. Es wird einen Neuanfang geben. Und in dieser Hoffnungslosigkeit, die das Volk fest im Griff hatte, da spielt unser Predigtext. Und den werde ich jetzt lesen. Und ihr werdet dort diese Wirklichkeit und die Bedeutung, die Auswirkung des Heiligen Geistes entdecken. Und ihr werdet auch gleich merken, was das mit dem Händel zu tun hat. Hesekiel 37. Die Hand des Herrn ergriff mich und ich hatte eine Vision. Der Herr führte mich durch seinen Geist hinaus und brachte mich mitten in eine Ebene. Dort lagen überall Knochen. Gott führte mich an den Knochen vorbei und in der Ebene umher. Die ganze Ebene lag voller Knochen, die völlig ausgetrocknet waren. Gott sagte zu mir, du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich antwortete ihm, Herr mein Gott, du weißt es. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zu diesen Knochen und sag ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Sehnen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich redete als Prophet, wie der Herr mir befohlen hatte. Noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Die Knochen rückten zueinander, jeder Knochen an seinen Platz. Ich sah, wie sie mit Sehnen verbunden wurden und wie Fleisch darüber wuchs. Dann wurden sie mit Haut überzogen, aber Lebensgeist war noch nicht in ihnen. Da sagte Gott zu mir, rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sage, so spricht Gott der Herr. Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen. Hauch diesen Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf. Es war eine sehr große Menschenmenge. Gott sagte zu mir, du Mensch, diese Knochen stehen für die Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet und sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Dann bringe ich euch in das Land Israel. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. dann bringe ich euch in euer Land. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es angekündigt, ich werde es tun. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Eine Vision, etwas, wo Hesekiel eine innere Schau bekommt von Gott, verbunden mit einer ganz tiefen Botschaft an sein Volk. Und in dieser Botschaft wird etwas sichtbar von dem, was Pfingsten bedeutet. Und wenn wir dieses Geschehen nochmals für uns so betrachten, dann fängt das alles an auf dem Friedhof von Glauben, von Hoffnung und von Leben. Diese Szene, dass dort vieles gestorben ist. Und wir müssen uns bewusst machen, es geht nicht zuerst darum, dass sie die Hoffnung verloren haben. Da ist viel Grundlegenderes gestorben. Das, was Gott dem Hesekiel deutlich macht, es ist der Friedhof der Gottesbeziehung, der Friedhof erstmal des Glaubens. Sie haben diese Gottesbeziehung beerdigt, nicht äußerlich. Äußerlich hatten sie in Jerusalem den Tempelgottesdienst weiter gefeiert. Äußerlich waren sie ganz fromm, aber innerlich ist diese Gottesbeziehung immer mehr erstorben und hat immer weniger das Leben erreicht. Und als dann die Propheten, die im Boden Gottes in dieses Volk hineingerufen haben, kritisiert haben, dieses Volk, es ehrt mich mit den Lippen, aber das Herz ist weit weg von mir. Sie bekennen sich zu mir in dem, was sie sagen, aber das, was sie tun, ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Und als Gott sie nicht mehr erreichen konnte, da hat er dieses Volk eben in das Exil geschlagen, hat sie Babel ausgeliefert. Und Hesekiel sagt diesen Menschen, euer Problem ist, dass ihr nicht die Hoffnung verloren habt, sondern erstmal eure Gottesbeziehung. Und weil ihr eure Gottesbeziehung verloren habt, deshalb habt ihr eure Hoffnung verloren, weil ihr plötzlich nicht mehr mit Gott rechnen könnt, weil die Zukunft nur noch eure Zukunft ist, nicht mehr die Zukunft Gottes, weil die Kraft, die ihr habt, nur noch eure Kraft ist, aber nicht mehr die Kraft Gottes, weil der Halt, den ihr habt, nur noch euer Halt ist, aber nicht mehr der Halt Gottes. Das, was ihr verloren habt an Hoffnung, das habt ihr verloren, weil ihr Gott verloren habt. Und deshalb habt ihr auch euren Glauben verloren und euer Leben verloren. Dort in Babel wurden viele Menschen begraben. Und es war für die Judäer das Schlimmste, weit weg begraben zu werden von dem Land Gottes, irgendwo in der Ferne. Das war wie der Schlussstrich unter die Gottlosigkeit. Vieles gestorben. Das, was richtig gewachsen ist, was richtig geblüht hat, das war die Erwartungslosigkeit und eine zunehmende Verzweiflung. Wenn du nichts mehr erwartest, wenn du nur noch vor dich hinlebst, dann bietet das Leben nichts mehr. Und das ist so diese Situation, in die Hesekiel hineinspricht. Und die Israeliten, sie haben es ausgedrückt in dieser Aussage, es ist aus mit uns, so übersetzt Luther, oder in der Basisbibel, wir haben keine Zukunft mehr. Das war der Grundtenor, der geherrscht hat. Wisst ihr, dieses Erstorben in seiner Gottesbeziehung. Ich glaube, das ist was, was ich bei manchen einfach so im Lauf der Zeit einstellen kann. Wenn man sagt, ich bin Christ, ja, ich lebe meinen Glauben, ja, ich pflege damit Formen. Aber die Frage, wie das Leben erreicht, wie das auch im Leben verankert ist, in meinem täglichen Tun, das ist eine ganz andere Frage. Und mancher, der sagt, ja, mein Glauben ist vielleicht so diese Luft raus, das Leben raus. Die Erfahrung mit Jesus, die mache ich eigentlich nur noch in der Vergangenheit. Aber heute, seiner Nähe belebt zu werden, von ihm erreicht zu werden, da ist irgendwas auf der Strecke geblieben. Dann kann man sich neben diese Israeliten dort setzen, in diesem mesopotamischen Flusslandschaft. Man kann sagen, so jetzt diese Botschaft von Hesekiel zu hören. Und dann kommt es zu einer Frage. Und es ist die Frage, die Gott Hesekiel stellt, als er die Knochen sieht und kann sagen, können diese wieder lebendig werden? Also ich sage euch aus eigener Erfahrung, nein, ich habe es probiert. Da hat sich nichts mehr gerührt. Da kannst du reden, was du willst. Da kannst du motivieren, was du willst. Da musst du eigentlich sagen, nein, da passiert nichts mehr. Und die Israeliten haben es ja so gesagt. Sie haben ja ganz bewusst gesagt, es ist aus mit uns, wir haben keine Zukunft mehr. Ja, Schluss, Punkt ist gesetzt. Finito. Hesekiel ist an der Stelle zurückhaltender. Er sagt nicht vollmundig, jawohl, du kannst Gott. Und damit fast schon Gott in den Griff zu nehmen von meiner Erwartung. Sondern er sagt, Gott, ob da noch ein Neuanfang möglich ist, das weißt nur du. Aber da klingt so diese Hoffnung an. Wenn du willst, ich glaube, du kannst. Ich weiß nicht wie. Ich habe es auch nicht in der Hand. Aber du kannst was Neues beginnen. Und dann wird uns von Hesekiel diese Vision beschrieben, dass Gott jetzt anfängt, ihn zu beauftragen. Und dass Gott ihm sagt, Hesekiel, ich will und du sollst beteiligt sein. Und das ist für mich eine große Botschaft. Dort, wo vielleicht Dinge in unserem Glauben erstorben sind, wo man den Eindruck hat, irgendwo ist da was auf der Strecke geblieben. Dass Gott dann sagt, ich will was ganz neu schaffen und du darfst beteiligt sein. Es soll ein neues Leben herrschen, Beziehung erneuert werden. Ich neu in dir zum Tragen kommen und du bist beteiligt. Und dann lesen wir hier, dass Gott diese Auferweckung von Glauben, Hoffnung und Leben gibt, dass er sagt, ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Das ist ein spannendes Wort hier von dem Geist. Da steht dieses hebräische Wort Ruach. Und dieses Wort Ruach, das beschreibt den Geist Gottes, der an der Schöpfung beteiligt ist, dieser schöpferische Geist Gottes, von dem es heißt, ganz am Anfang, und der Geist Gottes, er schwebte über diesem Tohuwabohu, über diesem Chaos, wo nichts ist, alles lebensfeindlich, wo keine Voraussetzung ist für Leben. Und dieser Geist, der wird jetzt von Gott genannt und sagt, und ich werde diesen Geist in euch hineingeben. Und dieser Geist, er wird euch lebendig werden lassen. Und was Hesekiel dann macht, er spricht diese Wirklichkeit Gottes über diesen Tod aus. Und er bringt diese Wirklichkeit des Schöpfers über dieses tote Gebein. Und er erlebt dann, wie sich die Dinge neu gestalten und wie neues Leben kommt. Ich weiß nicht, wie Hesekiel das so verkraftet hat. Das hat sich ja so ein bisschen eher gruselig angehört, wenn dann die Knochen sich sortieren. Aber das, was hier eigentlich beschrieben wird, ist, dass hier ein neuer Schöpfungsakt kommt. Und dass hier Glauben, dass hier Hoffnung und das Leben entsteht. Und das Glauben entsteht, das ist erstmal, dass es zu einer Erneuerung der Gottesbeziehung kommt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst noch in Erinnerung ist. Da wird erst beschrieben, da werden die Körper wieder zusammengesetzt, also als Bild, aber sie sind noch tot. Das, was fehlt, ist, dass dieser Lebensgeist, dieser Geist Gottes in sie hineinkommt. Und damit wird, glaube ich, was ausgedrückt von dem, wo Gott sagt, das ist als erstes notwendig. Es geht nicht um eine äußere Wiederherstellung. Nicht die äußeren Verhältnisse müssen wiederhergestellt werden, sondern es braucht zunächst eine innere Erneuerung, eine innere Wiederherstellung. Es nützt nichts, zurückzukommen nach Jerusalem und dort wieder gut zu leben, sondern das, was die Grundlage ist, dass ihr in eurer Gottesbeziehung einen Neuanfang erlebt und dass der Geist Gottes euch wieder lebendig macht für diese Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, genau das ist Pfingsten. Pfingsten, dass Jesus durch seinen Geist zu uns kommt, in uns kommt. Und dass er uns nicht nur ermutigt, belebt, sondern dass er uns lebendig macht für die Wirklichkeit Gottes. Ihn erkennen können. Dass wir ihm begegnen, er zu uns spricht, wir mit ihm sprechen können, wir seinem Handeln begegnen, wir diese Wirklichkeit Gottes erleben können. Das ist so diese Wirkung des Geistes Gottes, der die Menschen lebendig für Gott macht, der den geistlichen Tod überwindet und ein neues Leben herbeiführt. Und das ist, was Hesekiel hier von Gott angekündigt bekommt. Er sagt, ich möchte meinen Geist in diese Menschen geben. Und das ist diese Absicht Gottes bis heute, wenn wir Pfingsten feiern. Und deswegen für uns, wie wir vorhin gesungen haben, ja, Geist des Vaters, komm, erfüll doch mich. Beleb doch wieder ganz neu, da wo vielleicht Glaube auf der Strecke geblieben ist. Erfüll mich ganz neu, wo vielleicht mein Glaube in Formen erstarrt ist. Komm mir wieder ganz neu nahe, dass ich dir begegne und dass diese Begegnung mein Leben prägt. Und dann kommt es zu dieser Auferweckung der Hoffnung, wo Gott sagt, ich bringe euch zurück in das Land. Und daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott bin. Und damit spricht er diesem Volk zu, ihr habt Hoffnung. Und diese Hoffnung heißt, hier in dem Exil ist nicht das letzte Wort noch nicht gesprochen, sondern die Zukunft Gottes wartet auf uns. Hier, das ist nur vorübergehend, aber die Zukunft Gottes wird schon vorbereitet. Und er wird uns in diese Zukunft hineinführen. Und das ist, was Gott durch seinen Geist im Leben dieser Menschen verankern will. Meine Zukunft gehört dir und du bist Teil meiner Zukunft. Ihr Lieben, das ist Pfingsten. Dass Gott in uns gegenwärtig ist durch seinen Geist. Und er sagt, und das ist meine Zukunft in deinem Leben verankert. Meine Geschichte in deinem Leben. Aber auch meine Ewigkeit für dich und dein Leben. Diese Zukunft, die er dem Volk zuspricht. Und dann aber auch die Auferweckung zu einem Leben mit Gott, wo er sagt, ich öffne die Gräber, ich lasse euch herauskommen. Und damit ihnen das so zuspricht, dort, wo ihr die Dinge begraben habt, dort, wo ihr eure Hoffnung, eure Erwartung begraben habt, dort, wo ihr eure Zukunft begraben habt, dort werde ich die Gräber öffnen und ich werde euch in diesen Zeiten ganz neu nahe kommen als der Gott, der euch belebt und der euch in eurem Leben begegnet. Der Heilige Geist wird im Griechischen als Paraklet bezeichnet, als der Beistand, wie es oft übersetzt wird. Und ich finde, dieses die Gräber öffnen, dass es unheimlich gut trifft für das, was der Geist Gottes bewirkt, was in diesem Begriff Paraklet ausgedrückt wird. Das war das Rettungsschiff. Wenn ein Segelboot damals, und die hatten ja keine Motorboote, wenn es einen Ruderbruch erlebt hat, wenn es havariert ist, dann ist dieser Paraklet hingesegelt und hat es an die Seite gebunden und zum sicheren Hafen zurückgebracht. Und das ist, was hier Gott Hesekiel zeigt. Er sagt, dort, wo Menschen auf dem Meer ihres Lebens treiben und sagen, ich habe nicht mehr die Kraft, selber weiterzukommen. Ich gebe diese Hoffnung auf, sagt er, öffne ich das Grab und dann komme ich zu dir und ich sorge dafür, dass du weiterkommst. Ich bringe dich durch, auch durch die Stürme des Lebens. Und es war auf der anderen Seite auch der Anwalt, der Paraklet, der für die Menschen eingetreten ist, vor Gericht für sie gesprochen hat, wo jemand nicht mehr selbst für sich sprechen konnte. Dort, wo man aufgegeben hat, man sagt, es spricht alles gegen mich. Und dort dieser Paraklet auftritt und sagt, ich spreche für dich. Das ist, was Jesus tut. Sagt, durch meinen Geist spreche ich für dich. Ich trete vor Gott für dich ein. Dort, wo du selber eigentlich nur noch schweigen kannst. Und dieser Paraklet, er war dann zum Dritten auch der, wenn jemand gestürzt ist, der hingegangen ist und hat ihn aufgehoben, aufgerichtet, wo er aus eigener Kraft nicht mehr aufrichten konnte. Und Jesus, er sagt uns, genau das bin ich für dich durch meinen Geist, ich werde dich aufrichten. Wo du gebrochen bist durch Erfahrung des Lebens. Wo du aus eigener Kraft nicht mehr die Dinge bewältigen kannst, verarbeiten kannst. Da ist mein Geist in dir gegenwärtig. Und der Paraklet, er war dann der, der auf Irrwegen zurückgebracht hat. Und vielleicht kommt man da eher von diesem Gedanken der Ermahnung, aber das war der, der zurechtgebracht hat. Dort, wo jemand auf einem falschen Weg unterwegs ist, dafür gesorgt hat, dass man auf den richtigen Weg kommt, damit man nicht am Ziel vorbeigeht. Und es ist so, wo Gott sagt, ich öffne die Gräber dort, wo ihr eigentlich am Ende seid. Und da fange ich neu an, durch meinen Geist in euch zu wirken. Pfingsten belebt. Dort, wo vielleicht Glaube erstmals am Ende ist, die Form geblieben ist. Man merkt, dass mir das Leben abhanden gekommen. Um Pfingsten stellt diese Frage, die Hesekiel von Gott gestellt bekommt: Glaubst du, dass neues Leben möglich ist? Glaubst du, dass sich Dinge verändern können? Und wir können eigentlich nur sagen: Herr, das liegt bei dir, aber wir trauen es dir zu. Und dann wird Gott diese Gräber öffnen. Dann wird Gott sagen: Ich will dir neues Leben geben, neuen Glauben, eine neue Dynamik in deinem Glauben, eine neue Nähe zu mir. Ich will dir eine neue Hoffnung geben, dass meine Zukunft in deinem Leben verankert ist. Ich will dir aber auch ein neues Leben geben, dass Dinge belebt werden, wo du am Ende bist und erlebst, dass ein lebendiger Gott, der durch seinen Geist in mir gegenwärtig ist und der dafür sorgt, dass ich immer wieder ihm begegne, dadurch aufgerichtet werde, weiterkomme und in der Erfahrung mit ihm meinen Glauben gestalten kann. Die Israeliten, sie haben gesagt, es ist aus mit uns. Nach dieser Erfahrung müssen sie sagen: Nein, es geht weiter mit uns. Oder soll man sagen, er geht weiter mit uns. Pfingsten öffnet uns diese Perspektive. Es geht weiter, weil der Geist Gottes da ist. Er geht weiter mit uns. Lasst uns miteinander beten. Jesus, du bist durch deinen Geist in diese Welt gekommen und wir erinnern uns heute daran, dass du bis heute gegenwärtig bist. Nicht nur um uns, sondern in uns. Und du wirst deine Gegenwart in unser Leben hineingeben, deine Nähe, deine Herrschaft. Und du wirst uns damit erfüllen, unser Leben damit prägen und unser Leben damit gestalten. Und wir laden dich ein, dort, wo Dinge erstorben sind, Herr, wo manches auf der Strecke geblieben ist, dass du uns ganz neu erfüllst mit deiner Gegenwart und Herrschaft. Und dass deine Nähe uns erreicht in den verschiedenen Dingen des Lebens. Und wir entdecken dürfen, dass du doch da bist, dass du handelst und dass du unser Leben erfüllst und gestaltest. Das bitten wir in ganz konkreten Situationen, in denen wir sind. Dort, wo wir deine Nähe in bewusster Weise brauchen. Begegne uns, Herr. Beschenk uns mit deiner Nähe, die uns aufrichtet und belebt, die uns Hoffnung gibt. Wir wollen für diese Welt beten, in der wir leben. Wir beten für die Kriegsgebiete in der Ukraine und im Nahen Osten. Wir beten besonders für die Menschen in Kharkiv, für unsere Freunde, die dort in der Gemeinde sind. Herr, wir bitten dich, dass du dich um sie annimmst. Schützt du sie, nimm sie in deine besondere Gegenwart. Und schützt du sie vor Schaden und bevollmächtige sie für den Dienst, den sie dort tun. Und wir beten, Herr, dass du doch Frieden werden lässt. Du kannst, Herr, und wir flehen, erbarm dich über diese Menschen, über deine Welt. Wir beten für die Menschen, die leiden und die Hoffnung aufgegeben haben, die nichts mehr erwarten von der Zukunft, dass du in Nahten kommst und dass du den Blick für deine Zukunft gibst. Danke, dass du mit uns bist, gegenwärtig in dieser Welt und in uns. Amen.